Hier, Freunde, ein deutscher Bischof, der fliegt zum ersten Mal nach Amerika. Und vor seiner Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten. Und sagen, also vor denen musst du dich in Acht nehmen, die stürzen sich auf dich wie die Fliegen, die quetschen dich aus, die drehen dir das Wort im Munde rum. Also am besten, du spielst den Naiven und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen in New York ankommt, ist es genau, wie ihm seine Freunde gesagt haben. Die Reporter stürzen sich auf ihn drauf mit hunderten von Fragen. Zum Beispiel fragt ihn einer, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In dem Moment fällt ihm die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt also sein harmloses Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage tatsächlich so gestellt. Aber so aus dem Zusammenhang rausgerissen, entsteht ja über diesen Mann ein ganz falsches Bild. Und das kann auch passieren, wenn man einzelne Bibelstellen aus dem Zusammenhang rausnimmt. Wir haben zum Beispiel eben ein Lied gesungen, keinem von uns ist Gott fern. Und das ist ein Wort aus der Bibel. Und da hat der Wolfgang ein paar Strophen dazu geschrieben, da hat er uns erklärt, hat er das interpretiert, damit wir verstehen, was gemeint ist. Aber dieser Satz so nur für sich ganz alleine genommen, keinem von uns ist Gott fern, das ist ja nun eine ziemlich schwammige Aussage. Das ist ein kurzer Satz aus einer langen Predigt, die der Apostel Paulus in Athen gehalten hat. Steht Apostelgeschichte 27. Der Satz ist auch goldrichtig. Aber aus dem Zusammenhang genommen für sich allein kann man den auch total missverstehen. Ich meine, um das zu unterschreiben, keinem von uns ist Gott fern, da muss man ja nun nicht unbedingt ein Christ sein. Das kann jeder einigermaßen religiös eingestellte Mensch unterschreiben. Jeder Pantheist und jeder New Age-Anhänger und jeder Esoteriker. So nach dem Motto, Gott ist überall, der steckt im Atomkern und im Apfelkern, also im Kern der Natur und im Kern des Menschen, also in meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person. Also so allgemein redet der Paulus, der diesen Satz gesagt hat, von Gott nicht. Sondern wenn der Paulus von Gott redet, da redet er von einer Person, von Gottes Sohn. Der redet von Jesus, das ist sein Thema. Jesus, das ist der springende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, wo Gott den Menschen nahegekommen ist. Das ist der Punkt, wo Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht hat. Und seit Gott Mensch geworden ist in Jesus, da muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Und deswegen reden zum Beispiel die Moslems, wenn sie von Allah reden, am Thema Gott vorbei. Weil sie es leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich möchte heute über diesen Satz reden, keinem von uns ist Gott fern. Und damit ich nicht an der Sache vorbeirede, muss ich euch erstmal über den Zusammenhang informieren. Also der Satz wurde gesagt vom Apostel Paulus in einer Predigt, die hat er gehalten, als er in Athen gepredigt hat. Gestern habe ich euch Paulus vorgestellt, das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Und als er in Athen, der damaligen Hauptstadt Griechenlands, gepredigt hat, da hat er diesen Satz gesagt. Jetzt muss ich euch erstmal über die Situation im damaligen Athen informieren. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren sammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die ollen Griechen schon eine lange und glanzvolle Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten einen Platz auf dieser Erde gegeben, wo so viele Denker und Dichter zusammen versammelt gewesen sind wie in Athen. Selten sind so viele Geisteshelden auf einem Haufen zusammen gewesen. Ihr habt ja sicher alle schon solche Namen gehört, wie zum Beispiel Aristoteles oder Sophokles oder Plato und Homer und so weiter. Und wenn ihr eine Tageszeitung heute aufschlagt, da könnt ihr feststellen, dass die wichtigsten Begriffe unseres modernen Lebens von A bis Z, also von Atom bis Zoologie, die stammen alle aus der griechischen Sprache. Musik, Politik, Physik, Mathematik und so weiter und so fort. Aber die Griechen, die waren nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf anderen Gebieten. Die haben die Olympiade erfunden und die griechische Kunst. In Athen, da steht zum Beispiel der berühmte Parthenon-Tempel mit 98 herrlichen, schlanken Marmorsäulen. Also im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist diese Halle hier eine kleine bescheidene Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon und jeder Türgriff ein Kunstwerk Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker, der Dichter und der Geisteshelden, da will der Paulus seine Botschaft bringen. Der unternimmt zunächst einen Spaziergang durch die Stadt. Und je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns die Litfaßsäule steht, da stand bei denen eine Götterstatue. Wo man auch hinspuckte, man traf auf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden, fein polierten Marmorhintern, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Den Paulus macht das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne waren. Das war ja Kunst, da darf man nichts dagegen sagen. Sondern weil der Paulus einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein können, wie die als kluge und tüchtige Menschen Götter verehren können, die sie sich im Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Also solche Primitivlinge, die gibt es ja heutzutage unter uns auch noch massenweise. Zum Beispiel die an ihren preisgünstig gekauften Zweitwagen sich so Kleeblatt vorne dran kleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall. Oder wenn sie der höheren Gehaltsstufe angehören, dann eben so ein silbernes Hufeisen vorne dran schrauben. Also bei solchen Leuten muss ja irgendwo eine Schraube locker sein. Auch 200 S unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Und der Hubraum des Autos sollte den des Gehirns nie übersteigen. Also man staunt ja, was heutzutage sich die Menschen an Aberglauben leisten. Das ist ja schon bis auf die Tierwelt übergegangen. Ich habe es gehört von einer Kuh, die ist wegen Aberglauben gestorben. Die wollte nur noch 4-blättrige Kleeblätter essen. So eine blöde Kuh. Ne? Ich staune nur, was sich gebildete, aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts an abergläubischen Vorstellungen heutzutage leisten. Also, die haben da Angst vor einer Zahl, zum Beispiel vor der 13. Freitag, der 13. ist das Allerschlimmste, was es gibt. Aus 13. Monatsgehalt, das ist das Schönste, was es gibt, wiederum. Also, das ist wieder unkonsequent. Der Wolfgang hat das vorhin schon erwähnt, als er sein Lied gesungen hat. Das ist ja heutzutage üblich. Pendeln und sowas in der Schule ist eine Freizeitbeschäftigung. Das machen viele, als ob das nur so ein Spaß wäre. Ich meine, ich weiß das auch, dass das Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber ob das Unglück bringt, hängt doch davon ab, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und das Traurige ist doch, dass heutzutage sich viele Menschen so eine Mäusegesinnung zugelegt haben, wo sie eben Angst vor irgendwelchen Zeichen, Kaffeesatz, Zahlen und was weiß ich alles haben. Und wisst ihr, wir lachen jetzt darüber, weil ich das so ein bisschen lächerlich gemacht habe, mit Absicht, aber da steckt ja eine ganz ernste Sache dahinter. Denn alles das, was mit Aberglauben zu tun hat und mit Okkultismus, das hat mit dem Gegner, mit dem Gegenspieler Gottes zu tun, mit dem Teufel. Und das Allergemeinste vom Teufel ist nämlich das, dass er viele Leute zu solchen Dingen verführt, als ob das ein Spaß wäre. So, auf der Geburtstagsparty wird mal Gläserrücken gemacht und Tischrücken und Toten befragen und sowas. Ob du das aus Spaß oder ernst machst, es ist genauso gefährlich, in gleicher Weise. Ich will dir das an einem Beispiel klar machen. Du bist vielleicht, stell dir mal vor, ist also einer Grenzsoldat. Ist als Soldat an der Grenze und der betritt das Nachbargebiet und wird da erwischt. Und wenn er dann sagt, oh, ich bin bloß aus Spaß hier, ich wollte bloß mal gucken, ob bei euch die Primeln schon rausgucken. Also, das ist doch keine Begründung. Wenn er auf dem Gebiete des Nachbarlandes erwischt wird, da untersteht er auch der Gerichtsbarkeit des Nachbarlandes und wird entsprechend abgeurteilt. Und wenn du als Christenmensch dich auf das Gebiet des Teufels begibst, im Ernst oder im Spaß, da kommst du unter die Gewalt des Teufels und da brauchst du dich überhaupt nicht zu wundern, wenn du deine dämlichen Amulette trägst oder dein Steinchen oder Hosentasche oder was du mit dir rumschläfst. Du brauchst dich gar nicht zu wundern, dass du Depressionen kriegst, dass du krank wirst, dass es in deinem Leben nicht vorwärts geht. Und es gibt ja Leute, die übertreiben das ja noch auf der allerschlimmste Weise, das sind die, die sich irgendeiner Satanssekte anschließen. Vielleicht sind solche Wahnsinnigen hier, die ihr mit ihrem Blut sich dem Satan verschrieben haben. Wenn du mit irgendwelchen Dingen zu tun gehabt hast, dann kann ich dir nur eins sagen. Es gibt einen einzigen in der Welt, der dich von diesem Einfluss freimachen kann. Es gibt einen einzigen, der dich aus deiner Satans-Klicke rausholen kann. Und das ist Jesus. Und deswegen rate ich dir, wenn du irgendwas zu tun hast mit Okkultismus und Aberglaube und sowas, dann geh heute Abend noch zu einem Seelsorger. Es sind genug hier, die Plakette tragen. Es sind genug hier in diesem Raum und oben im schönen Blick. Dann geh zu einem Seelsorger, lass dich freisprechen. Jesus ist der Einzige, der durch ein einziges Wort dich freimachen kann von allen diesen Einflüssen, die dein Leben zerfressen. Der Paulus, der ist entsetzt über diesen primitiven Aberglauben dieser hochgebildeten Menschen, unter denen er sich da bewegt. Das waren ja damals alles kluge Leute, die wussten ja sagenhaft viel. Manche von denen, die haben sogar gedacht, dass sie alles wissen. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war der Weiseste von allen, das war der weise Sokrates. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß ja immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren so von der schlauen Sorte, aber das eine, worauf es ankommt, das Wichtigste im Leben, das wussten die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und beten zu versteinerten Marmorgötzen. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Materie an. Und das nervt den Paulus. Und was den am meisten auf die Palme bringt, ist Folgendes: bei seinem Spaziergang, da stößt er plötzlich auf so einen Sockel, so wie das Ding hier, müsst ihr euch mal vorstellen, was hier in der Mitte steht, wo vorhin der Kantor doch rumgesprungen ist. Ein Sockel, wo nichts draufsteht, kein Kantor und kein Götterbild, nichts. Einfach leer, das Ding. Und unten steht ein Zettel dran, eine Inschrift, für den unbekannten Gott. Und als der Paulus das Ding sieht, da haut es bei ihm die Sicherung durch. Ihr müsst euch vorstellen, diese gebildeten Griechen, die hatten damals, schon alleine in Athen, hatten die 3000 Götter. Das ist schon eine ganz schöne Menge für eine Stadt. Also es ist immerhin noch wenig im Vergleich zu den Hindus. Die Hindus, diese große Weltreligion, die haben 300 Millionen Götter. Ich habe das mal irgendwo erwähnt und da stand einer auf und ging raus. Und ich sah dann, die Mitarbeiter haben mit dem geredet, habe ich hinterher die Mitarbeiter gefragt, warum ist denn der gegangen, was war denn los? Und da hat der Mann gesagt, naja, bis dahin wäre es noch ganz in Ordnung gewesen, was der Pfarrer erzählt hat, aber als ich mit meinen Übertreibungen angefangen hätte, da hätte es ihm gereicht. Das ist keine Übertreibung. Das kannst du in jedem religionsgeschichtlichen Lehrbuch nachlesen. Die Hindus verehren 300 Millionen Götter. Da kannst du mal den ganzen Wahnsinn der heidnischen Religion schon an dieser einen Zahl ablesen. Also damals in Athen, da hatten sie immerhin 3000. War ja auch schon ganz schön. Die haben massenweise Götter gehabt. Die haben für jede Gelegenheit einen speziellen Gott. Hatten die. Die hatten einen Gott für den Krieg. Die hatten einen Gott für die Liebe und einen für die Diebe. Im Ernst, die haben einen Gott für die Diebe gehabt. Und praktischerweise war das gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn man heute durch unsere Städte geht und manche Preise sieht, hat man ja den Eindruck, dass dieses Götterkombinat immer noch besteht. Ich glaube, das heißt heute Teuro oder so ähnlich. In Athen, da hatten die also aus lauter Angst, sie könnten bei diesen Göttermassen einen vielleicht übersehen, so ein Posament in der Stadt aufgestellt, dem unbekannten Gott. So für alle Fälle, man kann ja nicht wissen, also vielleicht gibt es doch noch einen. Ja, es ist so, es gibt noch einen. Was heißt noch, es gibt überhaupt nur einen einzigen wahren, lebendigen Gott und das ist der, von dem uns die Bibel berichtet. Der Paulus kennt den, aber die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid. So wie mir jeder von euch leid tut, der als Atheist lebt. Was nützt euch denn eure ganze Bildung und euer ganzes Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis, die Gotteserkenntnis fehlt? Also Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich sage da keinen Ton dagegen. Bin selber ein sogenannter Gebildeter, also bilde ich mir ein. Ich bin noch mit Leib und Seele ein Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben überhaupt nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, dass Gott mich will und dass Gott mich liebt. Und dass der mich führt durch alle Probleme, Tiefen und Höhen meines Lebens. Das Entscheidende in meinem Leben ist doch nicht, dass ich meine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Jesus meinen Namen mit seinem Blut ins Buch des Lebens eingeschrieben hat. Gott ist da. Gott ist für mich da. Und der sorgt für mich. Das will Paulus den Athenern mitteilen. Und deswegen geht er dorthin, wo er die meisten Athener trifft und wo sich die Athener sonst so bewegen, nämlich auf dem Marktplatz. Mischt sich da unter die Marktweiber und die Melonenverkäufer. Und das Eigenartige in Athen war Folgendes. Dort waren eben nicht nur die Melonenverkäufer, sondern dort wimmelte das auf dem Marktplatz von Professoren und Studenten. Die Professoren, die wandelten da auf dem Marktplatz hin und her und unterhielten sich mit ihren Studenten über philosophische Probleme. Ist ja nicht schlecht, wenn die Philosophie so einen engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Ich war schon immer der Meinung, lieber eine nichtssagende Philosophie zwischen vollen Apfelsinenkisten als eine hochtrabende Philosophie zwischen leeren Regalen. Der Paulus, der sieht nicht nur, was dort auf dem Markt der Möglichkeiten alles angeboten wird, sondern jetzt fängt er an, die einzige Möglichkeit anzubieten, wie der Mensch in den Himmel kommen kann. Er fängt an, mit den Athenern zu diskutieren, aber die machen sich bloß über den lustig. Die bezeichnen den als einen Schwätzer und eine kleine Saatkrähe, ein Spatz wäre er. Na, ihr wisst doch, die Spatzen, diese Ferkel, die picken aus dem Pferdeäppeln auf der Straße die Körner raus. So einer bist du, sagen die zum Paulus. Du springst hier in Athen rum und willst ein paar Weisheitskörner aufschnappen. Andere sagen, was, dieser jüdische Zwerg, der will uns wohl hier eine neue Religion etwa beibringen. Und dieser Vorwurf, der war nebenbei bemerkt lebensgefährlich. Der Sokrates ist wegen dieses Vorwurfs umgebracht worden. Also es gibt eine ziemliche Diskussion. Es kommt, wie es kommen muss. Das Ganze dringt allmählich hoch zum Rathaus. Es kommt zu einer Art Aufruhr. Der Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist bitte stark ausgedrückt. Die Athener, das sind höfliche Menschen. Die schicken so eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss sich verteidigen und verantworten und muss deswegen auf dem Areopag erscheinen. Den Areopag darfst du nicht verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da kannst du reden, was du willst. Und der Areopag, das war eine Stelle, da saßen welche, die bestimmten das, was du reden darfst. Also da saß eine Gruppe von Menschen und die bestimmten darüber, was im Staat an Religion und Philosophie und Denken erlaubt war. Also so eine Art oberste Zensurbehörde, wie so eine Art Stasi der Antike, müsst ihr euch vorstellen. Und der Paulus, der hat sich nun wegen seiner öffentlichen Predigten vor diesem Gremium zu verantworten. Er fängt seine Rede an, indem er den Athenern erstmal ein Kompliment macht und sagt, ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Na, da reiben sich die Athener geschmeichelt die Bäuche. Das hört man ja gern, wenn man bescheinigt bekommt, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz, da geht der Paulus zum Angriff über und fährt fort und sagt, ich bin herumspaziert, ich habe eure Heiligtümer besichtigt und da fand ich einen Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Na, so weit, so gut, das wussten sie ja doch. Aber jetzt packt der Paulus den Stier bei den Hörnern, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Und er sagt, diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ein Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Bildung gepachtet und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gern. Wenn ihnen so ein hergelaufener Wanderprediger Unwissenheit bescheinigt, außerdem noch Unwissenheit in der wichtigsten Sache des Lebens. Aber bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder oben ist, fährt Paulus volles Rohr ab und bezeugt von diesem Gott viererlei. Und sagt, dass ihr Bescheid wisst. Erstens mal, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, Gott ist nicht der erste Anstoß oder im Prinzip, wie das manche Philosophen meinen. Die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen in ihrer Religion so ausgedacht hatten. Die Welt ist auch nicht ein Zufallsprodukt einer sich ständig entwickelnden und bewegenden Materie, wie das die Materialisten sich denken und wie das der Spiegel uns jedes Jahr neu beibringen will. Eines der interessantesten Märchenbücher, was es gibt übrigens. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und von diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da schließt jetzt der Paulus weiter und folgert auf die Einheit des Menschengeschlechts. Und sagt, alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und da geht den Athenern der Hut hoch. Die Griechen, das müsst ihr wissen, das waren ganz arrogante Snobs. Die hielten sich selber für so eine Art Edelrasse. Die waren so eine Art Herrenvolk. Und alles andere, was außerhalb von Griechenland lebte, das nannten die so verächtlich Barbaren. Also so eine ähnliche idiotische Einstellung wie heute manche. So Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und wer nicht Deutsch ist, der fliegt raus. So, und jetzt kommt also einer daher. Außerdem noch ein Jude, also auch ein Barbar, ein Ausländer. Und behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig. Alle hätten das gleiche Blut. Alle wären Brüder. Freunde, wenn die Athener damals auf die Botschaft von Paulus gehört hätten, wenn Europa damals diese Botschaft aufgenommen hätte, dann wären Millionen Menschen nicht gestorben, dann wären Millionen Hektoliter Blut nicht geflossen, dann hätte es diese entsetzlichen Kriege der letzten Jahrtausende nicht gegeben. Alle Menschen sind von einem Blut, die gehören alle zusammen. Und heute ist diese Botschaft doch aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Überlebensfragen der Menschheit geworden. Und bei uns brennen heute in unserem Land Asylantenheime, weil es in unserem Land Menschen gibt, diese Neonazis, die behaupten, dass Leute, die eine bestimmte andere Nase haben oder eine andere Religion, eine andere Kultur oder Hautfarbe, nicht wert sind und abgefackelt werden müssten. Das ist ja nicht nur eine politische Katastrophe, das ist ja eine Gegnerschaft gegen Gottes Wort und Willen, gegen Gottes Schöpfung. Alle Menschen sind von einem Blut. Freunde, es wird Zeit für uns alle, für Fromme und für Faschisten, dass wir endlich das Wort der Bibel ernst nehmen. Und wisst ihr, deswegen bringt es nicht allzu viel, wenn man riesige Geldprogramme macht, um gegen die Neonazis vorzugehen und was weiß ich alles. Neonazis und Ausländerhass ist eine Einstellung. So was ist in der Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass diese Menschen sich bekehren, sich Gott unterordnen, endlich anfangen, nach dem Wort Gottes zu leben, es zu kapieren und zu glauben und zu praktizieren. Alle Menschen sind von einem Blut. In dieser Botschaft liegt die Rettung, die politische Rettung für unsere Welt. Und auch für dein persönliches Leben. Dazu lebst du nämlich, dass du Gott findest. Und das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt. Gott wollte, dass die Menschen, die er alle gleich geschaffen hat, dass die ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Verstehst du? Du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen und zu finden. Jeder Mensch, vor allem jeder junge Mensch, fragt sich doch irgendwann mal, na, warum bin ich eigentlich auf diesem Planeten? Was ist denn eigentlich der Sinn des Ganzen? Bitte, das steht hier schwarz auf weiß. Du bist da, um Gott zu suchen. Und Gott hat ausdrücklich versprochen, so steht in der Bibel, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh. Der lässt sich nicht im Unklaren, ob es ihn gibt oder nicht und wie man ihn finden kann. Ja, Gott lässt sich finden. Von jedem. Denn, und jetzt kommt nun der Satz, von dem ich ausgegangen bin. Denn, sagt der Apostel Paulus, keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf unsere Erde gesetzt hat, da kann kein Mensch mehr sagen, ach Gott, das ist irgendwas für religiös begabte Typen, die müssen eine besondere Antenne haben. Also ich kann Gott nicht finden und sehen, mir liegt das alles unendlich fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit Gott nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott sich so unendlich weit von dir entfernt hat, sondern weil du dich so unendlich weit von ihm entfernt hast. Ja, dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus hier von Gott sagt. Gott fordert Bekehrung. Vers 30, Gott sieht über die Zeit eure Unwissenheit weg, schwamm drüber, aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren. Hast du das jetzt mitgekriegt? Alle Menschen, überall. Das heißt also nicht nur die Menschen damals in Athen, sondern auch die Menschen heute. Zum Beispiel hier in dieser Halle. Keiner von uns muss ohne Gott sein. Und keiner von uns muss als Atheist leben und sterben. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott nichts gewusst hast, dann macht er nichts. Da fängst du eben heute mit ihm an oder wieder an. Das große naturwissenschaftliche Genie des vorigen Jahrhunderts, der Albert Einstein, der hat mal ein Buch geschrieben und hat eine Behauptung aufgestellt und hat gesagt, die Atombombe hat unser Denken und alles verändert. Wir brauchen ein neues Denken, um zu überleben. Und alle waren begeistert, haben, oh, Albert Einstein, große Idee, wir brauchen ein neues Denken. Haben sie alle drüber nachgeredet und dann ein bisschen Krieg gespielt und so, war nichts mit neuem Denken. Dann kam Gorbatschow und schrieb sein Buch von der Perestroika. Hauptthese, neues Denken. Wir brauchen ein neues Denken. Und die Welt atmete auf, alle waren begeistert. Gorbi, große Botschaft, neues Denken. Freunde, diese Botschaft vom neuen Denken, die hat Paulus, der Bote Gottes, vor 2000 Jahren den führenden Männern, den Intellektuellen, den Leuten der Hauptstadt Europas in Athen schon gebracht. Denn das Wort Bekehrung, Umkehr, das heißt im Griechischen eben Sinnesänderung, neues Denken. Das war die Botschaft des Paulus an Europa. Es ist schade, dass der Luther meistens dort, wo in der Bibel das Wort Sinnesänderung steht, das mit Buße übersetzt hat. Also an dem Tag, wo ihm das eingefallen ist, da war der gute alte Luther nicht ganz gut drauf, muss ich sagen. Zumindest auch die nicht, die das in der Bibel immer wieder so komisch abdrucken. Wenn wir heute Buße hören, denken wir doch sofort an Flensburg. Bußkatalog, Strafe zahlen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel unter Umkehr, unter Sinnesänderung versteht. Bei Umkehr, bei Gott, da geht es doch nicht darum, dass du was bezahlen musst, sondern dass Gott für dich bezahlt. Einer muss ja mal für deine Sünde bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Und er hat ja am Kreuz für dich bezahlt. Das heißt neues Denken, das heißt Umkehr. Dieses Geschenk von Gott annehmen. Denken ist gut, hat der Apostel Paulus damals den Europäern gesagt, aber Umdenken ist besser. Und er hat den Europäern gesagt, wo sie das neue Denken herbekommen können, nämlich von Jesus. Darum hat er ja später in der Bibel geschrieben, wir sollen unsere Gedanken unter den Gehorsam von Jesus Christus stellen. Aber von dem wollten die Athener ja nichts hören. Als die Rede auf Jesus kam, da haben die den Paulus ausgelacht. Heute vergeht uns das Lachen so allmählich, weil wir sehen, dass die Welt, also Gottes gute Schöpfung, zerstört wird, wenn die Menschen nicht umkehren und nicht auf Gott hören. Ohne Umkehr kein Überleben. Das steht auf jeder zweiten Seite jeder x-beliebigen Tageszeitung. Ohne Bekehrung kein ewiges Leben. Das steht auf aller paar Nasen in der Bibel drin. Gott fordert euch auf, euch zu bekehren, sagt der Paulus hier. Und Bekehrung heißt, es geht eben nicht mehr nach meinem Denken, sondern jetzt lasse ich den Geist Gottes über mich bestimmen. Und es geht nicht mehr nach meinem Willen, sondern nach seinem Willen. In Texas, da erzählt man sich folgende Geschichte. Da war ein Mann, der ging jeden Abend in die Kneipe und da hat er, waren so Pfähle vor der Kneipe, hat er sein Pferd da angebunden. Eines Tages kommt der Kneipenwirt die Straße runter und sieht, dass das Pferd von seinem ehemaligen Kunden nicht mehr vor seiner Kneipe angebunden ist, sondern an einem Pfahl drüben an der Kirche. Und da geht er zu dem Mann hin und sagt, hören Sie mal, Mister, was ist denn los? Seit wann haben Sie denn Ihr Pferd da drüben angebunden? Da sagt er, ja, ich war gestern Abend in der Kirche und habe die Predigt gehört und habe mich bekehrt. Und seitdem habe ich die Pfähle gewechselt. Verstehst du, das ist Bekehrung, wenn du die Pfähle wechselst, wenn du das, woran du bisher dein Leben gebunden und geklammert hast, aufgibst und dein Leben an Jesus bindest. Und ich frage dich, ob du bereit bist, heute Abend die Pfähle zu wechseln. Es gibt für keinen von euch, der ohne Gott weitermacht, später mal eine Entschuldigung. Denn, und das ist nun das vierte, was der Apostel Paulus sagt, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das heißt also, es geht hier nicht immer alles so weiter, dass jeder macht, was er will. Und das alles so tun, als ob Gott die 10 Gebote nie gegeben hätte. In Gottes Fahrplan ist bereits der letzte Tag festgesetzt, an dem unser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht. Und dann kommt Jesus. Und zwar als der Richter. Denn Jesus ist ja nicht tot. Der ist ja auferstanden. Der lebt ja. Und der wird uns alle auch vom Tod auferwecken. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Verdammnis. Im jüngsten Gericht wird über uns entschieden, wo wir hinkommen. Und die Entscheidung fällt aufgrund unseres Verhaltens und unseres Glaubens. In dem Augenblick, wo der Paulus von der Auferstehung anfängt zu reden, also da ist bei den Athenern aber endgültig die Geduld zu Ende. Die einen, die spotten höhnisch, die anderen sagen höflich, also hochinteressant, Sie können uns vielleicht, sehr verehrter Herr Paulus, morgen mal mehr darüber noch erzählen. Und einige bekehren sich. Ich nehme mal an, dass hier in dieser Halle genau die gleichen drei Menschengruppen drin sind. Einige, die feixen, spotten, äußerlich oder innerlich, wenn ich von der Auferstehung rede. Also für solche Spötter, für euch, da steht ein Extrawort in der Bibel. Das heißt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Einige von euch, die winken lächelnd ab, sagen, ach, jeden Abend hier Theos Bekehrungsplatte, was soll's, vielleicht später mal. Also heute jedenfalls nicht. Das sind so die Leute, die hinterher zu uns kommen und sagen, ach, das ist so hochinteressant, was ihr da so hier zu erzählen habt als Christen. Hat mich wirklich echt interessiert. Also vielleicht können wir morgen nochmal weiter drüber sprechen. So diese typische intellektuellen Handlung. Ja, was heißt morgen? Morgen ist vielleicht eine Täuschung. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Die Uhr, die du an deinem Handgelenk trägst, die sagt heute. Und der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das Extrawort, was für solche Zeugerer und Zauderer in der Bibel drin steht, das heißt, das ist übrigens der Spruch dieser Woche, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Und einige von euch, die werden den Schritt tun, den damals ein paar getan haben, nämlich sich Jesus Christus anschließen, also sich bekehren. Und für euch steht auch ein Extrawort in der Bibel. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Zu welcher Gruppe du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz alleine. Jedem ist Gott jetzt gleich nah. Und jeder von uns hat jetzt die gleiche Chance. Denn, so steht hier am Schluss, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können, das kann jeder. Die Frage ist, ob du willst. Du willst doch auch sonst im Leben ganz bestimmte Dinge. Wir alle wollen doch bestimmte Dinge in unserem Leben. Wir brauchen einen Arbeitsplatz, wir brauchen eine gerechte Wirtschaftsordnung, wir brauchen einen unbeständigen Bürgermeister, wir brauchen Geld. Aber was wir am meisten brauchen, Freunde, das ist Jesus. Weil unsere Seelen sonst verhungern. Trotz 300 Sorten Brot und Käse, die es in der Bundesrepublik zu kaufen gibt. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten, trotz Kulmbacher und Cola. Von irgendeiner Quelle muss doch jeder Mensch trinken. Und ich frage dich, was ist denn die Quelle, von der du lebst? Woher beziehst denn du deine Lebenssäfte? Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheiten schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des Materialismus schlucken, aber ich sage dir, deine Seele wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, wo wir heute überschwemmt werden mit allen möglichen Parolen, die uns das Heil anbieten, da hat Jesus dir auch ein Angebot zu machen. Er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und damit meint Jesus, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Und wenn du zu mir kommst, da ist die Suche vorbei, da ist die Sucht zu Ende, da ist die Sehnsucht erfüllt. Dann bist du am Ziel. Zu Hause. Im Frieden. Zufrieden. Geborgen. Hast eine ewige Heimat. Heute Abend kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Sag ihm doch einfach, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld und gib mir ewiges Leben. Am Ende der Bibel, im allerletzten Satz, den Jesus in der dicken Bibel sagt, im allerletzten Satz, da sagt er, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Freunde, das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus. Deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist, ob du willst.
Ich preise dich, lieber Herr, dass du das Wasser des Lebens uns umsonst gibst, dass du uns keine Vorbedingungen stellst und dass wir so kommen können, wie wir sind. Aber dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns frei machst von unserer Schuld. Und dass du uns ein neues Leben schenkst. Ich danke dir für dieses Angebot, auch heute Abend. Und bitte dich für jeden, dass er sich überprüft, wo er selber steht. Und dass er umkehrt hin zu dir, dass er sich dir ganz zuwendet und dann Erfahrungen mit dir macht. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Es gibt eine Geschichte aus dem alten Griechenland, also die steht nicht in der Bibel, aber die will ich mal erzählen. Da war ein so Stadtfürst, König, der hat gerne Feten gefeiert. Und eines Abends, da läuft auf seinem Schloss wieder eine große Fete und da kommen Boten mit einem Brief und die übergeben den Brief mit den Worten, der König soll ihn sofort lesen. Es ist eine wichtige Nachricht. Und man überreicht dem König den Brief mit den Worten, die Boten haben gesagt, du sollst es sofort lesen, das ist eine wichtige Nachricht. Und er nimmt den Brief und steckt ihn so in seine Tasche rein, in die Toga und sagt, ach was, für wichtige Nachrichten ist morgen auch noch Zeit, heute Abend wird gefeiert. Und dann läuft die Fete und am nächsten Morgen findet man den König tot in seinem Bett, ermordet. Und da findet man auch diesen Brief und macht den auf und in dem Brief stand drin, den hatten Freunde ihm geschrieben. Die haben geschrieben, wir haben gehört, dich wollen welche umbringen. Rette dich. Aber der hat ja auf diese Nachricht seiner Freunde nicht gehört. Dem war ja die Fete wichtiger, als diese wichtige Nachricht zu lesen und zu beachten. Und daran ist er gestorben. Weißt du, es gibt einen, der möchte gerne, dass dir das Leben keinen Spaß macht. Und dass du vor allem das ewige Leben nicht kriegst. Und das der Teufel. Und es geht darum, ob du bereit bist, die Pfähle zu wechseln, dich von allem loszusagen, was der von dir will. Und dich bei Gott festzumachen und alles das zu tun, was der von dir will. Und was der von dir will, das hat er in der Bibel hier alles festgelegt. Er will, hat er mal gesagt, dass dir dein Leben gefällt. Jesus hat gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. So, und wenn du dieses Leben haben willst und mit Jesus leben möchtest, da will ich dir sagen, wie du das tun kannst. Ich habe heute den ganzen Abend über Bekehrung geredet. Wie bekehrt man sich denn? Wie wird man Christ? Wie fängt man an? Der entscheidende Punkt ist folgender. Du musst es Jesus selber sagen. Ihm musst du es sagen. Zu ihm musst du sagen, du, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich will, dass du mein Freund bist. Ich will mit dir leben. Und das kannst du dort sagen, wo du jetzt sitzt, auf deinem Platz, in deinem Herzen. Und du kannst auf der Stelle mit Jesus reden und er wird auf der Stelle dich hören. Denn Jesus kann das, was wir alle nicht können. Der kann in dich reingucken. Und er nimmt dich ernst. Und der hört die Stimme deines Herzens, auch wenn du ohne hörbare Worte mit ihm redest. Das kann der. Und das macht er. Du kannst auch außerhalb dieser Halle mit Jesus reden, auf dem Heimweg oder wenn du heute Abend zu Hause bist. Wenn du gerne Zeugen dabei hättest, weil das immer besser ist. Wenn du alleine dich bekehrst ohne Zeugen, dann rate ich dir, dann bleib nicht ohne andere. Dann schließ dich der Gemeinde an und sag das anderen. Alleine kommst du ja nicht durch. Aber wenn du jemanden haben möchtest, der mal mit dir redet über deine Probleme und vielleicht mit dir betet, dann wende dich an einen unserer Mitarbeiter. Das sind diese Menschen mit ihrer Plakette. Oder an uns, die du uns ja kennengelernt hast. Und wir haben Zeit für dich und wollen gerne mit dir reden und mit dir beten. Und du kannst auch gleich beim nächsten Lied, was der Wolfgang singt, kannst du aufstehen von deinem Platz, gehst einfach durch die Reihe durch, kommst hier vor und stellst dich hier vorne hin. Denn ich komme dann auch darunter, ich stelle mich dann auch da unten hin und warte da auf dich. Es geht nicht darum, dass du hier vorkommst oder zu mir kommst, ich stelle mich bloß deswegen da unten hin, um dir zu helfen. Weil ich dir dann ein Gebet vorspreche. Ein paar ganz kurze Sätze, die spreche ich dir vor und die sprichst du laut nach. Und das ist der erste entscheidende Schritt zu Jesus hin. Gleich im nächsten Schritt kommen dann Mitarbeiter, die wollen sich mit dir anfreunden, damit der Weg auch wirklich weitergeht. Aber zunächst mal geht es um diesen Schritt. Und zu dem lade ich dich ein. Und wenn du dann hier vorn bist, da beten wir zusammen. Ich spreche dir so ein Bibelwort zu. Christen reden mit dir. Und dann gehörst du dazu. Dann hast du den Pfahl gewechselt. Freunde, ich stehe heute Abend nicht vor euch als ein Bittsteller. Ich habe euch vorhin vorgelesen, dass der Apostel Paulus in Athen gesagt hat, Gott fordert alle Menschen überall auf, sich zu bekehren. Das heißt, ich stehe heute Abend vor euch als ein Bote des lebendigen Gottes, der euch eine Forderung, eine Aufforderung, eine Herausforderung zu überbringen hat. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, die dir in deinem ganzen Leben begegnen kann. Dass einer, der tot war, den sie zusammengenietet haben und ins Grab gelegt haben, dass der dir sagt, komm und lebe mit mir. Das ist die Herausforderung, die ich dir heute Abend sagen möchte. Das heißt, das bin nicht ich, sondern diese Herausforderung, die kommt ja von Jesus selber. Herr, du forderst mich heraus. Ich werde jetzt das machen, was ich angekündigt habe. Ich spreche jetzt ein Gebet. Und ich bitte dich, dass du mir die Sätze laut nachsprichst. Okay? Dann lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich möchte dir noch ein Wort sagen aus der Heiligen Schrift. Das heißt, hier ist es so dunkel, dass ich das gar nicht vorlesen kann. Aber du siehst, der Techniker ist ein intelligenter Mensch, der hat es gleich mitgekriegt. Also, im Petrusbrief, da steht, du hast dich der rettenden Botschaft Gottes im Gehorsam unterstellt. So hat er aus dir einen neuen Menschen gemacht und du bist zum zweiten Mal geboren. Der Herr segne dich. Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich. Gott, der Allmächtige und der Barmherzige. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.